Okay, entschuldige.
Ja, okay. Entschuldigung, Walter, ich bin so erregt, wenn ich mit Ihnen arbeiten darf. Nochmal, falls die Hörer das nicht gehört haben. Wenn du wirklich Liebe hast und Liebe praktizierst, dann macht sich das an den kleinen Dingen fest. Und wenn du eine Vogelmutter lieblos behandelst oder wenn du einen Käfer zu Tode trittst mit einem Lustgefühl, wirst du früher oder später auch deine Eltern mit Füßen treten. Das ist ganz klar für das jüdische Denken. Und darum geht es auch um das Tun. Das geht nicht darum, dass Gott, übrigens möchte ich Ihnen auch sagen, viele Christen denken, das steht, damit du ein langes Leben hast. Naja, klar, wir wollen bei Gott Werkverträge abschließen. Wenn ich liebevoll mit meinem Vater umgehe oder liebevoll mit meiner Mutter oder wenn ich mit der Vogelmutter im Odenwald Innenbereich liebevoll umgehe, dann kriege ich Pluspunkte bei Gott, dann kriege ich eben ein langes Leben. Das ist nicht richtig. Sondern das jüdische Denken, das ich Ihnen vermitteln möchte, sagt, wenn du mit der Vogelmutter liebevoll umgehst oder einen Marienkäfer in Ordnung lässt oder wenn die Paarungszeit der Tiere kommt, sie nicht störst im Wald, dann wirst du automatisch, weil du liebevoll mit dem Leben umgehst, mit dem Prinzip Leben liebevoll umgehst, ein langes Leben erleben. Und das möchte ich Ihnen schenken zu einem tieferen Verständnis, Edeltraut. Ich wiederhole, wenn du mit einem kleinen Marienkäfer oder mit einem Reh, das sich jetzt paart im April, Mai, rücksichtsvoll umgehst, und Jäger dürfen auch nicht schießen in einer bestimmten Zeit, wenn du mit jedem Tier, mit jedem Lebewesen liebevoll umgehst, wirst du aufgrund der Achtung des Lebens einfach ein langes Leben bekommen. Das ist nicht ein Lohn, den wir uns im mechanistischen Sinn erarbeiten, das ist nicht gemeint. Sondern das Erarbeiten, das ich benutze in meinem Vortrag, meint, es ist ein natürlicher Dienst, nennen wir es mal Erdienen, wenn dich das eher befriedigt, Walter. Ein sich Erdienen, liebe Hörer und Hörerinnen von YouTube und liebe Hörerinnen und Hörer hier im schönen Eberstadt. Es geht mir um ein Erdienen. Wenn ich dem Leben diene, belohnt mich das Leben zurück. Ich wiederhole, wenn ich dem Leben diene, und sei es eine kleine Vogelmutter, und sei es ein Marienkäfer auf Darmstadt Kanaan, wenn ich zeige, dass ich dem Leben diene und einen kleinen Marienkäfer liebevoll, der nicht mehr wackeln kann, in die Luft hebe, damit er wieder fliegen kann oder so. Wenn ich das zeige, dann geht es weiter bei Vater und Mutter, bei Tochter, Cousin und Cousine. Und das Prinzip Leben will in Kleinigkeit geehrt werden. Und wenn ich in Kleinigkeit dem Leben diene, wird Gott es mir zurückgeben als natürliche Konsequenz. Nicht, weil Gott mir dann einen großen Lohn präsentiert und mich dann, weiß ich, mit einem Kranz begrenzt. Darum geht es nicht. Sondern das Leben basiert auf dem Prinzip von Ursache und Wirkung. Das sagt Jesus auch. Wer Sturm erntet, wer Wind sät, erntet Sturm. Das wissen Sie. Das wissen Sie sehr genau. Wer Wind sät, erntet Sturm. Und das Leben basiert, das weiß Jesus, das weiß der Jakobusbriefverfasser, das wissen alle Rabbiner, das wissen Sie genauso gut wie ich. Das Leben basiert auf Ursache und Wirkung. Und wenn ich mich Norbert oder Edeltraut schlecht benehme, dann werden Sie auch mit mir den Kontakt abbrechen. Das wissen Sie ganz genau im Leben. Das ist nicht, dass Sie mich bestrafen, sondern Sie spüren einfach kein Interesse mehr an mir. Wenn ich das Herz eines Menschen erobern will, dann geht es über die Liebe. Und die Liebe hat Konsequenzen. Wenn ich liebevoll mit Egidio umgehe, wenn ich liebevoll mit der Vogelmutter umgehe, wenn ich liebevoll mit einem Marienkäfer umgehe, wird das Leben sich mir zuwenden und ich bekomme da Liebe zurück, aus welchen Ecken auch immer. Laut, laut. Ja. 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 Richtig. Ja. Ja. Ja, dankeschön. Wer wollte hier was sagen? Jau und die Dame. Jau, Sie, du wolltest was sagen. Lauter, eine Idee lauter. Nein, schläft keiner ein. Garantiert nicht, Jau. Sag, was dir wichtig ist. Ja. 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 Genau. Ja. 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 Genau. Ja. 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 Und kooperativ, sag auch kooperativ. Mit Gott wirken am Reich Gottes. Wunderbar, ich fühle mich verstanden. Ich fühle mich verstanden. Ja. Ja, ja. 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 Dankeschön, Jau. Die Dame? Dankeschön. Vielleicht kurz aufsteht. Stehen Sie kurz. Wie haben Sie gegessen? Wurm. Wieder Wurm, ja. Ja. Sehr gut. So ist es, ja. Genau. Ja. Wunderbar. Ja, ja, ja. Ja, Guido, du hast vorhin etwas Schönes zum Thema Dogma gesagt. Sag uns das in der Gruppe. Das war etwas ganz Wichtiges, Guido, zum Thema Dogma und Fragen. Wenn du es uns gerade sagst, Guido, steh ruhig auf, dass alle dein wichtiges Wort hören. Wunderbar. So ist es richtig. Damit verfügen wir über Gott. Wir laden fest, zu wirken und zu fragen, und was ist noch oben drüber, was ist da drüber. Weil dieser Unterschied kann man von der
Ich möchte das unbedingt aufgreifen, was Bruder Egidio von Kanaan so schön sagte. Dogma. Dogma kommt ja von Lehren. Es ist ein Lehrsatz aus dem griechischen Lehren. Das heißt, das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Das Judentum legt den Fokus mehr auf die Tat. Wenn Sie das notieren, das Judentum, sprich in der Entwicklung der Tora und der Entwicklung des Talmuds, legt den Fokus, den Brennpunkt auf das Tun. Immer wieder. Und das ist auch der Grund, Sekunde, warum wir so viel Tun haben. Wir Juden haben viele Tätigkeiten. Das ist richtig. Wir haben 613 Geh- und Verbote, die ein Jude nicht machen muss, sondern nach besten Möglichkeiten machen darf. Wenn Sie das bitte notieren. Ein Jude weiß, dass er die Gebote, die sogenannten Gebote und Verbote Gottes beachten darf. Es ist für mich kein Muss. Wissen Sie, ich sage es Ihnen als Jude. Ich bin Jude. Ich bin durch und durch Jude. Und die Gebote und Verbote, wenn Sie das erstmal notieren, haben zu tun mit dürfen. Das heißt, ein Jude weiß, wenn Gott sich mir zuwendet in der Heiligen Schrift, und mir sagt, du sollst, du darfst, du tu es, es steht eigentlich, du wirst es tun, du wirst die Vogelmutter nicht gemeinsam mit ihren Jungen töten, dann weiß ich, dass es ein Auftrag Gottes an mich ist. Und jetzt kommt das, was vorhin Bräuninger sagte, nämlich, ich bin von Gott begnadet, wenn Sie das bitte notieren, ganz wichtig für unser Seminar. Der Jude sagt sich als Frage formuliert, wie bin ich von Gott begnadet, Chesed, dass Gott mir sagt, Um meine Partnerschaft mit ihm zu dokumentieren, muss ich in Odenwald Mitte oder im Bayerischen Wald darauf achten, eine Vogelmutter nicht gemeinsam mit ihren Küken zu töten. Sondern die Mutter muss weg und dann darf ich die Küken, wenn ich eben davon esse, wenn ich sie essen will, eben nehmen. Was ist das für ein Gott, der mir zumutet, mir, dem irdischen Geschöpf Yuval, neben anderen Menschen, neben anderen Juden, auf diese Kleinigkeit zu achten? Wie muss mich Gott ernst nehmen, wenn Sie das notieren? Wie muss mich Gott ernst nehmen, dass er mir sagt, Yuval, bitte beachte das. Wenn du im Wald bist und du siehst Mutter mit Kind, natürlich auch bei anderen Kindern, bitte hab ein Gefühl, ein Mitgefühl für die Mutter, entlasse sie und dann darfst du sich der Kinder bedienen, um davon zu leben. Wie groß muss Gott sein, dass er mich für wichtig erachtet, Edeltraut, Hennemann, und mir sagt, Yuval, erfülle dieses Gebot. Oder beim Sabbat, gehen wir auf das noch ein höheres Gebot. Sabbat. Sabbat ist für Judentum ganz wichtig, mit allen Ausprägung des Sabbats. Ich behalte den Sabbat sicherlich nicht nach der strengsten Observanz ein. Es gibt Juden am Sabbat, die wird nicht in ein Mikrofon sprechen, mache ich. Es gibt Juden, die am Sabbat nur in ihrer Wohnung sitzen. Ich habe mich von meiner lieben Frau herfahren lassen, weil das für mich Freiheitsbereiche sind, die Gott mir erlaubt. Da gibt es Varianten. Aber dennoch ist der Sabbat für mich hochheilig. Ich tue am Sabbat bestimmte Dinge, die ich nicht unter der Woche tue, beziehungsweise unterlasse am Sabbat bestimmte Dinge, die ich unter der Woche nicht unterlasse. Der Sabbat ist für mich dennoch ein heiliger Tag, wiewohl mich meine liebe Frau hergefahren hat und wiewohl ich ins Mikrofon spreche. Dennoch ist Sabbat heilig und ich sage mir auch, wie groß ist mein Gott, ist unser Gott, der mir zumutet und mich beauftragt, mich ernst nimmt mit dem Gebot, achte diesen heiligen Sabbat, 6 Tage sollst du wirken, 6 Tage wirst du wirken, streng genommen, wirst du wirken und am 7. Tag ruhst du. Wie groß ist Gott und wie groß bin ich für Gott, wenn Sie das notieren, wie groß bin ich für meinen Gott? Wie groß bin ich, Yuval, neben 7,5 Milliarden Menschen, dass Gott mich ernst nimmt und mir sagt, Yuval, ich freue mich, wenn du am Sabbat anders vorgehst, den Sabbat anders begehst als den Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ich wiederhole den Gedanken für Sie, der für Sie ganz wichtig ist als Christen. Wie groß muss Gott sein, dass er mich ernst nimmt und mir sagt, Yuval, du bist gefordert am Sabbat oder beim Koscheressen? Oder anders ausgedrückt, liebe Freunde, ja, wie groß muss ich für Gott sein? Wie groß muss ich neben anderen 7 Milliarden Menschen sein, dass Gott mir sagt, Yuval, wenn du das tust, in Eberstadt oder in Israel, machst du mir eine Freude, indem du den Sabbat heiligst oder kein Schweinefleisch isst oder nicht Milch mit Fleisch vermengst und den Walter bittest, er möge dir Käsebrötchen bringen und nicht irgendwelche verbotenen Wurstgeschichten. Verstehen Sie? Das ist ein anderes Denken im Judentum. Der Jude erlebt die Geh- und Verbote, die ihm in der Tora, in der Schrift auferlegt sind, als ein Angebot, als eine Ansprache Gottes, als eine liebevolle Zumutung Gottes an uns. Ich spüre, dass Gott mich ernst nimmt. Und solange wir hier auf Erden verkörpert sind, erwartet Gott für uns eben diese tätige Liebe. Es geht noch einmal um das Prinzip tätig werden. Das Judentum sagt, genau wie Egidio das vorhin sehr schön ausgedrückt hat, es geht nicht darum Lehrsätze. Es gibt im Judentum keine Lehrsätze. Auch das sogenannte Bekenntnis ist streng genommen gar kein Bekenntnis. Das, was wir vorhin hatten, höre Israel, ist ja gar kein Bekenntnis. Es ist ja nur ein Aufruf, nämlich Mose an das Volk Israel, höre Israel, dein Gott ist der Einzige. Ist streng genommen gar kein Bekenntnis. Sie haben Bekenntnisse als Protestanten. Ich glaube an den einen Gott, ich glaube an die Heilige Kirche, ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen, das kenne ich zumindest von der Landeskirche. Von der Landeskirche kenne ich das. Und die Katholiken haben das ja auch. Wir glauben an die Gemeinschaft der Heiligen, wir glauben an die Jungfrau Maria. Das sind echte Glaubensbekenntnisse. Und jetzt darf ich Sie bitten, das Judentum hat das gar nicht. Warum? Weil das Judentum, liebe Freunde und Freundinnen, sagt, das brauchst du nicht. Du musst es leben und nicht bekennen. Ich wiederhole, das Judentum, und damit meine ich wirklich alle Richtungen im Judentum, ob sie orthodox nehmen oder ganz links, keine Gemeinschaft im Judentum, die ich kenne seit 2000 Jahren, hat so etwas wie ich bekenne, Credo in unum Deum. Ich glaube an den einen Gott oder ich glaube an die Jungfrau Maria oder ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen oder ich glaube an den Heiligen Geist. Verstehen Sie? Damit will ich das nicht kritisieren. Ich sage nur den Unterschied. Im Judentum gibt es kein Glaubensbekenntnis im strengen Sinn, überhaupt nicht. Sondern der Jude weiß, wenn ich wirklich glaube, dann muss der Glaube umgesetzt werden. Und wenn ich wirklich zu Gott bete, dann müssen dem Gebet Taten folgen. Natürlich bete ich am Sabbat auch. Natürlich bete ich die Psalmen, die Sie ja vom Judentum übernehmen dürfen. Natürlich hat ein Jude viele Gebete. Aber jeder Rabbi wird Ihnen sagen, jeder Rabbi wird Ihnen weltweit sagen, wenn es nur beim Gebet bleibt oder nur bei schönen Liedern und Formulierungen, fehlt dir die Substanz, Walter. Die Substanz des Judentums und die Substanz Jesu Handeln war immer das Tun. Wer nicht mir folgt und nicht bereit ist, mein Kreuz auf dich zu nehmen, oder wer nicht Vater und Mutter verlässt, oder wer nicht bereit ist, sein Reichtum loszulassen, der reiche Jüngling, Bei Jesus, ihrem Heiland, merken Sie auf Schritt und Tritt, Jesus ist ein Mann der Tat. Wenn Sie Jesus am ehesten, Norbert, beschreiben wollten, diesen großen Juden, wenn Sie in einer wissenschaftlichen Arbeit Jesus am ehesten beschreiben wollten, könnten Sie schreiben und dürften Sie schreiben, Jesus ist ein Mann der tätigen Liebe oder des tätigen Glaubens, notieren wir. Er ist ein Mann des tätigen Glaubens. Glaube ist bei ihm immer gepaart mit Tun. Immer. Und wenn er sich nur die Füße benetzen lässt durch die Maria Magdalena und sie nicht wegwischt, sondern sagt, sie hat mehr geglaubt und durch ihren Glauben hat sie alles in Ordnung gebracht. Oder wenn er den Mann vom Baum runterholt, den Zacharias, und sagt, heute habt ihr gesehen, dass dieser Mann das gut gemacht hat und mit ihm zu essen geht. Bei Jesus merken Sie auf Schritt und Tritt, die Taten sprechen Worte, Bände. Oder actions speak louder than words. Und Jesus kennt da keinen Unterschied, ob es die Stadtprostituierte ist, ob es der Zöllner am Baum ist oder ob es Nikodemus ist. Da macht Jesus keine Unterschiede. Das ist das Große an einem großen Juden, dass da nicht unterschieden wird, wie schaut die Gesellschaft ihn an. Das ist ja eine Hure. Die darf ihn noch nie anfassen. Das spielt für ihn keine Rolle. Natürlich darf die Hure meine Füße benetzen und mit ihrem Haar abtrocknen, wenn sie eine gute Absicht hat. Und diese gute Absicht, diese Tat würdigt Jesus. Und darum geht er zu Zöllnern und zu Huren und zu Verbrechern und zu wem auch immer. Und andererseits auch zu großen Juden. Zu dem Simon dem Gerber, bei dem er eingeladen war, und den anderen, Josef von Arimathea, verkehrt in allen Kreisen. Weil Jesus sagt, die tätige Liebe kennt keine Grenzen. Die tätige Liebe kennt keine Grenzen. Und wenn ich einen Mann, der ein stadtbekannter Zöllner war, und Zöllner waren damals verrufen bis dort hinaus, wenn der oben auf dem Baum sitzt und mir zuhört, dann hole ich ihn runter, bin bei ihm eingeladen und akzeptiere ihn. Was ist das Ende vom Lied? Da gibt es einen halben Steuern zurück an einen wohltätigen Zweck. Und selbst eine Hure, eine Prostituierte, die sagt, ich kann nichts anderes tun, ich wasche deine Füße und trockne sie mit meinem langen Haar. Jesus sagt, schickt sie ja nicht weg. Schickt sie ja nicht weg! Sie hat durch diese Liebe all ihre Sünden in Ordnung gebracht, wieder gut gemacht, weil sie etwas Gutes tun will. Und in der Situation kannte sie nichts anderes tun, und das würdigt Jesus. Das Tun dieser Frau. Hätte die Frau ihm nur gesagt, Jesus, ich bereue und ich bedauere und ich bemitleide mich, hätte Jesus gesagt, erspar mir das Gesülz. Aber weil die Frau sagte, jetzt wird nicht gefackelt, ich tue das, was ich tun kann. Und im Orient, wissen Sie ja, Füße waschen ist im Orient Ausdruck höchster Nächstenliebe, wenn Sie das notieren. Jemanden die Füße waschen und jemanden die Füße einbalsamieren, ist im Orient, wir sind ja im Orient, Ausdruck höchster Gastfreundschaft, darum auch die Fußwaschung Jesu. Wenn Sie das bitte notieren, das kann ich Ihnen ja als Orientale sagen, ich komme ja aus dem Orient. Füße waschen in einem Land, in dem es ständig staubig ist, und in einem Land, in dem die Füße ständig geschwollen werden können und Schwielen bekommen, ist ein Ausdruck höchster Gastfreundschaft. Und wenn diese Frau sagt, ich will ihm keine schönen Sprüche bringen, sondern ich gehe an seine Füße, balsamiere sie noch schön ein und trockne sie mit meinem Haar, weil ich kein Handtuch habe, dann ist das tätige Liebe, die Jesus tief berührt. Und da kann sie vorher sonst was getrieben haben, die Frau. Hier hat sie dokumentiert, dass sie bereit ist, umzukehren. Und das Umkehren ist ja auch ein Tätigkeitswort im Hebräischen. Umkehren, was ja Jesus immer wichtig ist. Hast du umgekehrt? Bist du umgekehrt? Umkehren ist ein Tätigwerden, nicht nur ein Bekennen. Ab heute will ich nicht mehr sündigen, sondern was tust du? Wie kehrst du wirklich um? Woran merke ich, dass du dich änderst? Durch schöne Sprüche brauche ich nichts. Sondern wodurch zeigst du ganz konkret, dass du umkehrst, dass du wirklich neu wandelst? Und das ist zum Beispiel die stadtbekannte Hure, die sagt, ich will dir eine Liebestat zeigen, die im Orient üblich ist. Deine Füße waschen. Beten. Ja. 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 Also, das möchte ich nochmal zum Bedenken geben, dass ich jetzt
Nein. Übrigens, zum Vater Unser will ich etwas Schönes sagen, etwas ganz Tiefes. Natürlich darf Jesus auch ein Gebet lehren, wobei ich Ihnen sagen kann, ich habe daran auch gearbeitet, das Vater Unser ist, wenn Sie so wollen, eine Sammlung vieler wunderbarer Gedanken, die in den Propheten stehen, Walter, Manik, Wawa, die er zusammengefügt hat zu einem neuen Kompositum, zu einem wunderbaren Gebet. Und ich will eins sagen, allein indem Jesus am Anfang sagt, Vater Unser, bekennt er was. Meine Frage an Sie, warum sagt Jesus nicht, mein Vater? Wem wird klar? Haben Sie mal darüber nachgedacht? Da ist nämlich eine tiefe Gedanke dahinter. Warum sagt Jesus in dem Gebet, der sonst ja auch allein zu Gott sich wenden kann, warum sagt er, unser Vater, wenn die Jünger ihn fragen, lehre uns das Beten? Was ist der tiefere Gedanke? Warum kann ich jeder Vater als meinen Vater ansprechen? Warum Vater Unser? Peter, was fällt dir dazu ein? Ja. Richtig, richtig. Und noch ein Gedanke in Bezug auf unser Thema. Tätig werden vor Gott. Was ist das für ein Unterschied, ob ich sage, mein Gott, mein Vater, dein Wille geschieht, das kommt, ich vergebe, etc. Und der Variante, die auf wir hinausläuft, nämlich wie auch wir vergeben haben, unser tägliches Brot. Was erzeugt es in der Gemeinschaft der Beter, wenn sie immer im Uns und im Wir und miteinander sind, als wenn sie nur sagen, mein Vater, gib mir, hol mir, bring mir, mach mir. Laut, ein bisschen lauter? Ja? Ja. Sehr schön. Ja. 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 Wunderbar, ich brauche nur noch einen Gedanke, Gideon. Was ist das für ein Unterschied, du zum Beispiel mit deiner Franziskusbruderschaft, wenn ich mich an Gott wende und sage, du gibst uns und vergib uns und wie auch wir und dein Reich geschehe in unserer Mitte. Was bedeutet das in Bezug auf unser Thema heute, nämlich Dienst am Nächsten beziehungsweise Gemeinschaft und Liebe und Tätiges sein? Ich denke, ich habe die Antwort schon ausgesprochen, Egidio. Wir stehen Gott nicht nur als Einzelne gegenüber, sondern als ganze Gemeinschaft,
richtig,
das Reich Gottes vollzogen wird.
Genau.
Dieses Gemeinschaftsempfinden
ist in guten Menschen stärker. Richtig, richtig. Genau. Und Sie wissen, das große Gebet von Salomo in 1. Könige 8 spricht Salomo auch von wir, wenn die Menschen zu dir kommen und du wirst auf ihre Gebete hören, nicht du wirst auf meine hören. Wenn Sie aufschreiben, die meisten Gebete des Judentums, schreiben Sie bitte auf, sind Kollektivgebete. Ich wiederhole, die meisten Gebete, die auch in der Bibel schon verankert sind, Walter, sind Kollektivgebete, nicht ich, mein Ego, mein Aufgeblasenes. Und das hat mit unserem Thema insofern zu tun, danke, weil der Jude weiß, wenn ich in der Gemeinschaft bete, Avinu Malkeinu, unser Vater, unser König, heißt das, wir sind alle füreinander zuständig und wir müssen alle miteinander am Reich Gottes arbeiten, wie du sagst, und vor allen Dingen, Gebete geschehen, ich will es mal so ausdrücken, das Judentum sagt, Gebete kommen bei Gott eher an, wenn du sie in der Gemeinschaft betest. Weil dann Gott sieht, wie sehr du dich bemühst, Wawa, in der Gemeinschaft und in der Verantwortung für den Nächsten tätig zu werden. Ich wiederhole, Kollektivgebete, sagt das Judentum, werden eher angehört, weil du ihm zeigst, wie sehr dir dein Nächster, der dahinter und vor dir ist, wichtig ist. Denn allein bei sich im Zimmer zu beten, da kann ich ja machen, was ich will. Da kann ich herumtanzen, herumspielen, herumblödeln. Aber der Jude sagt sich, ausgehend von Vater Unser und von den anderen großen Gebeten im Ersten Testament, dass in der Gemeinschaft du zeigst, dass dir der andere eben wichtig ist, Edeltraut. Dass dir der andere eben nicht belanglos ist, Waltraut. Sondern du brauchst den anderen, genauso wie du ihn ja brauchst, um ihm Liebe zu geben. Das Judentum sagt, wir sind deshalb eben in so vielfältige Beziehungen eingebunden, weil wir dadurch unendliche Möglichkeit haben, Liebe zu geben. Ich wiederhole, Gott bindet uns in eine Gemeinschaft ein, damit wir eben Möglichkeiten haben, Peter, einander Liebe zu erweisen. Wir sind nicht als Robinson Crusoe geschaffen, wir sind ständig in einer Gemeinschaft. Und ich will Ihnen auch was Süßes sagen, ich war vor 2 Wochen in einer streng katholischen Glaubensgemeinschaft, Klarissen, die sich in mich verliebt haben, ganz ehrlich. Und die mir gesagt haben, Juval, die Woche wäre mit dir schöner als 1000 Wochen mit katholischen Priestern. Und selbst so eine Gemeinschaft, wie die Damen erzählt, die Klarissen, in der sie sich ja wirklich hinter Mauern versperren, ist auf Arbeit und auf Dienst am Nächsten. Ich habe die Frauen ja gefragt, die Schwestern. Und die sagen sie, was meinen Sie, was wir jeden Tag für die Armen und die vor der Tür stehen, arbeiten? Was meinen Sie, wie viele Leute uns anrufen, wo Not haben, etc. Und die Gemeinschaft untereinander natürlich.
Und das ist so faszinierend, dass mir sogar ganz streng klausurierte katholische Ordensfrauen, mit denen ich jedes Jahr intensiv zusammenarbeite, sagen, Juwel, auch hinter den härtesten Klostermauern gibt es Gemeinschaft. Wir 20 Nonnen in Münster in Westfalen arbeiten zusammen, wir spielen einander zu. Wenn das nicht zusammenarbeitet, diese Gemeinschaft, brechen wir zusammen. Auch in unserer hinter Klostermauern stehenden Gemeinschaft ist ein Zahnwerk ohne Ende. Abgesehen von den Fremden, die jeden Tag dort kommen und Trostgespräche brauchen. Und da gibt es eine Armenküche, die kochen ja für die Armen, die ständig vor der Tür sind. Insofern, Sie merken sogar, in den größten, isoliertesten Gemeinschaften ist Mitmenschlichkeit da. Und ohne diese Mitmenschlichkeit kann Vater unser nicht funktionieren. Und Gott will, dass wir in der Gemeinschaft zu ihm beten, weil wir dann zeigen, dass wir den Egoismus, der uns innewohnt, zu überwinden bereit sind. Brasilien. Ja. Ja, sehr gute Frage. Einfach eine Studio-Question. Ich habe die Frage. Ja.
Und dann wirklich die Last auf mich
ja.
Dass ich dann am Ende das Problem zu Hause habe, oder soll ich den öffentlich sozusagen beiseite schieben, damit ich auch mit meinen Eltern.
Ja. Ja, das heißt, es geht letztlich um die Frage, Gott oder dem Menschen mehr vertrauen. Das haben wir auch in der Apostelgeschichte. Das sagen ja auch die ersten Jünger, die ja angeklagt werden von dem Hohen Rat. Man muss Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Und da ist die Antwort genau. Die Antwort will ich sagen, gute Frage, thank you. Die Antwort lautet, es kann ich Ihnen beantworten. Es gibt einen Satz bei dem Gebot der Eltern. Das kommt in Exodus vor. Du sollst deine Eltern lieben, denn ich bin dein Gott, der dich aus Ägypten befreite. Und da fragen sich die Rabbiner, warum steht nach diesem Gebot, du sollst deine Eltern lieben, dieses schon längst bekannte Diktum, ich bin dein Gott, der dich aus Ägypten befreite. Sie wissen, wir Juden fragen ja. Wieder unser Thema, ein Jude stellt Fragen. Und in dem Satz, in dem Walter steht, eben Ehre Vater und Mutter, nicht nur, dass du ein langes Leben bekommst, sondern ich bin dein Gott, der dich aus Ägypten befreite. Und da fragen sich die Rabbiner in der Diskussion, weil sie ja alles verstehen wollen, wir Juden wollen immer alles verstehen, ergründen. Warum steht dieser Satz dahinter? Denn ich bin dein Gott, der dich aus Ägypten befreit. Das wissen wir doch. Warum steht das ausgerechnet eben nach dem Gebot, du wirst deinen Vater und deine Mutter lieben? Und die Antwort, können Sie sich denken, das ist nämlich die Antwort für unsere Brasilianerin. Mal eine Frage an Sie. Warum steht hinter dem Gebot, du wirst deine Eltern ehren, ich bin dein Gott, der dich aus Ägypten befreite? Wer kann sich die Logik, den Zusammenhang erklären? Wenn Sie mal ganz nüchtern denken, warum sagt Gott, ich bin dein Gott, der dich aus, ich gebiete dir, liebe Vater und Mutter, damit du ein langes Leben hast, ich bin dein Gott, der dich aus Ägypten befreite. Wer hat eine Idee? Das passt nämlich zur Antwort auf die Frage unserer Freundin. Sagen Sie das und dann Sie. Ja, genau. Richtig. Was willst du sagen? Dankeschön, ja? Ja. Ja. Genau. Richtig. Darum geht es. Das heißt, es geht darum, im Zweifelsfall, Walter, genau was unsere Freundin fragt. Wenn mein Vater zum Beispiel sagt, ist Juden, sagt konkret, sagen wir mal, meine Mutter oder mein Vater sagt mir, isst Schweinefleisch, weil sie keine gläubigen Juden mehr sind. Und ich weiß, dass ich kein Schweinefleisch essen darf, genauso wie anderes Fleisch. Muss ich wem mehr gehorchen? Gott mehr gehorchen. Denn Gott ist der Vater meiner Eltern. Ich muss dem obersten Vater gehorchen. Darum steht dieser Satz, ihre Vater und Mutter, denn ich bin dein Gott. Das heißt, im Zweifelsfall, was unsere Freundin fragt, wenn ich einen Konflikt habe zwischen Elternliebe und Gottesliebe, hat Gottesliebe natürlich den Vorrang. Wenn meine Eltern mir sagen, iss Schweinefleisch oder halte das Pesachfest nicht, das brauchst du nicht mehr machen. Wir machen es auch nicht mehr. Dann habe ich nicht auf meine Eltern zu hören. In dem Fall geht das Gottesgebot, nämlich Pesach zu feiern, 7 Tage lang nicht gesäuertes zu essen, vorrangig vor jedwedem Gebot meiner Eltern. Da muss ich auch den Knatsch oder den Ärger mit den Eltern in Kauf nehmen. Denn Gott ist mein oberster Vater und meine oberste Mutter. Und Gott ist auch der Vater meiner Eltern. Der hat sie ja auch ins Leben gerufen und geschaffen. Das heißt, in Zweifelsfällen muss immer Gott das letzte Wort gegeben werden. Oder auch bei Konflikten. Wenn ich spüre, ich stehe im Konflikt zwischen Bruder und Gott, immer ist das, was die Tora mir sagt, das Entscheidende. In jedem Konfliktfall muss ich mich überprüfen, was will Gott in der Situation. Das heißt, nicht irgendeinen Pseudofrieden schließen, auch keinen faulen Kompromiss, sondern wenn Norbert mich in einen Konflikt bringt, mehr Gott zu gehorchen oder ihm zu gehorchen, um ihn lieb Kind zu gewinnen, dann muss ich Norbert im Extremfall sagen, Norbert, das kann ich nicht machen, was du davon mir erwartest, dass ich Götzendienst praktiziere. Es gibt ja auch Beispiele im Tempel, zu Tempelzeiten, dass Menschen einander verführten. Es steht auch in der Bibel, wenn dein Nächster dich verführt, Götzen anzubeten, musst du ihm, auch wenn du die Freundschaft damit riskierst, auch wenn du die Freundschaft riskierst, musst du sagen, Norbert, dann sind wir keine Freunde. Und wenn ich dir das sage, wenn ich dich zu Götzendienst verführe, musst du mir sagen, Juval, unter den Vorgaben sind wir nicht mehr Freunde. Das muss ausgesprochen werden, weil das ja eh keine Freundschaft ist, wenn ich Götzendienst praktiziere oder du. Das heißt, in Zweifelsfällen, Top Priority Gott, ganz klar. Ob es bei Elterngebot ist oder bei Schweinefleisch oder bei Götzendienst, in Zweifelsfällen, ich bin dein Gott. Ich bin dein Gott und nicht deine Eltern sind dein Gott. Deine Eltern sind wichtig, aber ohne mich, Gott, wären deine Eltern ja auch nicht deine Eltern. Deine Eltern sind nur deshalb Eltern, weil ich das so geordnet habe. Das heißt, im Zweifelsfall hat Gott die allerhöchste Autorität. Oder wie Apostelgeschichte 5 sagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wenn der Mensch sagt, das machst du, und es steht im Widerspruch zu meiner Ethik, zu meiner biblischen Ethik, hat Gott absolut Vorrang. Absolut. Und nochmal, ich möchte den Satz gerade zum Schluss, wir haben noch 10 Minuten, ich möchte das unbedingt noch aufgreifen für Sie, was vorhin Bräuninger fragte. Das Thema Chesed, die Gnade Gottes, ist im Judentum gerade dadurch aktualisiert und akzentuiert, dass ich von Gott Gebote bekomme, die sogenannten Geh- und Verbote, damit das auch klar rüberkommt. Ein Jude weiß, wenn er Sabbat halten darf, wenn er Koscher essen darf, wenn er Pesach feiern darf, unser Fest der ungesäuerten Brote, der Vorläufer ihres Ostern, wenn ich weiß, dass ich das tun darf, dann ist das Ausdruck der göttlichen Gnade. Ich wiederhole, die Gnade Gottes dokumentiert sich für einen Juden, nicht nur für mich. Dadurch, dass Gott mich beauftragt, oder dieses schöne Wort betraut, Edeltraut, mich betraut, bestimmte Dinge zu tun. Das ist für einen Juden Ausdruck höchster Gnade, Zuwendung, Liebe, Nähe, Fürsorge, wie auch immer Sie es ausdrücken. Und das verstehen viele Christen nicht. Viele Christen denken, ach, die Juden mit ihren blöden Geboten, den ganzen Tag rackern die sich ab, um Gott lieb Kind sich zu machen. Stimmt's? Viele Christen denken so noch. Viele. Das ist nicht wahr, Waltraud. Es ist nicht wahr. Es ist eine Fehlkenntnis. Genauso wie die dummen Sprüche vor Jahrzehnten. Die Juden haben unseren Heiland ans Kreuz geschlagen. Kein Mensch sagt mir diesen Quatsch, Gott sei Dank. Aber es gibt wirklich noch Christen in Deutschland, mit denen ich auch arbeiten darf, denen ich auch meine Lehre vermitteln darf. Und Sie bitte ich ganz herzlich, Norbert, wenn Sie das mal hören in Ihren Kreisen, dass jemand wieder diese dummen Sprüche bringt, diese mittelalterlichen Quatschphrasen. Die Juden wollen sich lieb Kind machen bei ihrem Gott. Und deswegen halten die 1000 Gebote ein. Sagen Sie schönen Gruß von Dr. Lapide und von Pinchas Lapide, all den großen Männern und Frauen des jüdisch-christlichen Lukas. Es stimmt nicht, hinten und vorne nicht wahr. Sondern der Jude weiß sich beschenkt, begnadet, beliebt von Gott, wenn er weiß, ich darf den Schabbat halten, weil mein Gott mich darum bittet. Wenn mein Gott mich darum bittet, Edeltraut Dänemann, halte den Sabbat oder iss 7 Tage lang ab 10. April, wenn Pesach anfängt, kein gesäuertes Brot, sondern enthalte dich dieses Brotes, weil du Gott dadurch nahe kommst, dann tue ich das, weil ich Gott nahe kommen will. Und noch ein Wort gerade, übrigens, damit Sie merken, damit Sie ein bisschen im Hebräischen noch mitnehmen heute, das hebräische Wort für Gebote und Verbote heißt Mitzvot. Alle mal zusammen mit mir aussprechen. Mitzvot, ja, Mitzvot, Mitzvot. Und das hebräische Wort für Gebote und Verbote heißt in seiner tiefsten Bedeutung Annäherung an Gott. Wenn Sie das bitte notieren, ja. Das, die tiefere Bedeutung, liebe YouTube-Hörer und liebe Freunde hier in Darmstadt-Eberstadt, von Mitzvot heißt Zavta. Heißt eine Gemeinschaft bilden, eine Nähe zu Gott bilden. Das heißt, der Jude weiß, indem ich 7 Tage lang kein gesäuertes Brot esse, indem ich heute kein Schweinefleisch esse und nicht Milch mit Fleisch und indem ich heute liebevoll mit meinem Nächsten umgehe und indem ich, nicht stehle, nicht morde, nicht die Ehe breche, all die Geschichten des Judentums, indem ich das tue, bin ich nicht einfach in einem mechanischen Handeln, damit ich irgendwas tue, sondern dadurch komme ich Gott Vater nahe. Ich wiederhole, das Judentum sagt, wenn du als irdischer, sterblicher Mensch diesem Mysterium Tremendum, diesem unsichtbaren, faszinierenden Gott nahe kommen willst, kannst du das tun, indem du ihm zuliebe, darum dass dieses der Dativus Ethicus, ihm zuliebe deinem Nächsten gegenüber liebevoll handelst und indem du das tust, was er dir im Übrigen auferlegt. Wenn Gott dir sagt, 7 Tage lang sollst du ungesäuertes Essen, ungesäuertes Essen, genau, die Matzen. Wenn du das tust, ohne es zu hinterfragen oder ohne es zu kritisieren und zu analysieren, sondern erstmal akzeptierst, dein Gott mutet dir etwas zu, weil er dich liebt und weil er dich herausfordern will, etwas zu tun aus Liebe zu ihm. Wenn du das erstmal tust und danach darüber nachdenkst, dann hast du eine Nähe zu deinem Gott hergestellt, die sonst ja sehr schwer ist. Denn Gott ist unsichtbar, Gott ist majestätisch. Wie kann ein kleiner Mensch, der wir sind, diesem Phänomen Gott nahe kommen? Und das Judentum sagt, wenn du für Gott tust, für Gott handelst, dann kommst du Gott nahe. Das ist das Rezept sozusagen, das biblische Rezept, Gott nahe zu kommen. Du kommst Gott primär durch das Tun nahe, natürlich auch durch Vater Unser, durch Gemeinschaftsgebete. Aber das Judentum sagt immer wieder im Talmud, da gibt es tausende von Zitate, wenn du vor der Frage stehst, studieren oder handeln, handle. Oder anders ausgedrückt, ein Rabbi fragte mal seinen Rabbi wiederum, sag mal, wenn ich Tag und Nacht studiere, ist das doch wunderschön, in der Tora steht ja, studiert Tag und Nacht. Der Rabbi sagte ihm, seinem Schüler, wenn das Studium dich nicht zu der Erkenntnis führt, dass das Studium in Taten münden muss, hast du den Sinn des Studiums nicht verstanden. Ich wiederhole den Satz für Sie. Es gibt nämlich Menschen im Judentum, auch heute noch, die studieren, und weil sie sagen, ich lasse andere arbeiten und ich studiere so gern. Hatte ich auch meine Zeit. Aber mein Rabbi hat mir gesagt, wenn du nicht zu dem Punkt kommst, wenn du nicht verstehst, dass ein Studium der Heiligen Schrift in dir die Erkenntnis wecken muss, früher oder später, dass es zu Taten kommen muss, für die Nackten, für die Armen, für all die Menschen, die ja Jesus auch nennt. Wenn du diese Erkenntnis bei deinem nächtelangen Studium nicht bekommst, hast du nicht verstanden, was Studium wirklich bedeutet. Wenn du nämlich nur studierst, damit du die Zeit totschlägst oder damit du dir nachher sagen kannst, ich habe so viel studiert, ich bin so ein wichtiger Mann, dann hast du nicht verstanden, dann hast du nicht verinnerlicht, worauf Studium ausläuft. Denn in der Bibel steht immer, das Studium ist schön und das Gebet ist schön, aber wenn du die Nackten hungern, Nackten leiden lässt im Winter oder im kalten Sommernacht oder wenn du die Hungern vor der Tür wegtrittst und sagst, geh zum Nachbarn Walter, dann hast du nicht verstanden, was Gott will. Denn in der Bibel, die du ja studierst und die du ja vorgibst zu verstehen, steht immer wieder da, handle mit deinem Nächsten liebevoll. Und wenn du das vernachlässigst, weil du sagst, ich studiere die ganze Nacht, ich bin ein heiliger Mann, hast du nicht verstanden, was du tust, dann verzichtet Gott auf dein ganzes Studium. Peter.
Ich habe vor kurzem ein Hörspiel bekommen zum Vater Unser. Und ein junges Mädchen, eine junge Frau betet, Vater Unser im Himmel. Und wenn ich bin, ja, das möchtest du. Stör mich nicht. Da antwortet Gott direkt bereits in dem Gebet und sagt, ich bin es gewohnt, das Vaterunser zu beten, für den Tag, dann fühle ich mich wohl. Ich weiß aber nicht so ernst, was ich bete.
Ja.
Und da wird nur bewusst dieser Wechseldialog zwischen Gott und dem Menschen.
Brillant.
Das ist eben tun.
Ja, ich will noch eine schöne Geschichte erzählen, eine mystische Geschichte. Ja, und eine wunderschöne mystische Geschichte. Da sitzt ein Rabbi, ein mystischer Rabbi im Safed des 16. Jahrhunderts und will sich mit Gott vereinigen. Er sitzt da ganz abgeschlossen in einer Höhle bei Safed, in einer schönen romantischen Höhle und sagt, ich will jetzt eine mystische Verzückung erleben. Ich meditiere so lange, bis ich Gott ganz tief in mir brennen sehe. Und da kommt eine Maus, er ist barfuß, heißer Sommer, er kommt eine Maus und knabbert an seinen Füßen. Und der, kennen Sie die Geschichte? Die knabbert an seinen Füßen und er sagt, Donner, warte doch mal, stell dich weg. Ich will mich mit Gott vereinigen, mit der Schöpfung. Ich will eins werden mit diesem Phänomen Schöpfung und Gott. Du störst mich dabei. Und die lässt nicht nach. Diese Maus, diese schwäbische Maus kommt und knabbert dauernd an seinen Füßen und er wird schier, was? Eine jüdische Maus, eine schwäbische Maus, eine beharrliche Maus auf jeden Fall. Und diese Maus knabbert an seinen Zehen, er wird verrückt vor Kitzeln. Und da sagt er, ich habe dich doch gebeten, Maus. Es stört mich. Ich will mich mit Gott und diesem Leben vereinigen. Ich will Gott in diesem Leben brennen sehen. Merkst du nicht, dass du mich störst dabei? Was sagt die jüdische Maus? Das auch. Das auch. Aber die jüdische Maus sagt, du Törichter, du Narr, im Gleichnis des Kornbauern, du Narr, wie willst du dich mit Gott vereinigen? Wie willst du dich mit der Schöpfung vereinigen? Wie willst du dich mit dem Leben vereinigen, wenn du es nicht mal mit mir, kleine Maus, schaffst? Wenn du nicht mit mir, kleiner Maus, klarkommst, wie willst du dann Gott, wie willst du dann die Schöpfung in dir zulassen? Und da wird der Mann so klein mit Hut wie eine kleine Maus und geht in sich und schämt sich und kehrt um und streichelt die Maus und gibt dir dann Käse zu fressen. Dann kriegst du den Riesenkäse, den er da gefunden hat. Aber verstehen Sie, das ist die Lehre, liebe Freunde, zum Höhepunkt unseres heutigen Seminars, Walter. Du kannst nicht deinen Nächsten mit Füßen treten und sei es eine Maus. Edeltraut, du kannst nicht die Maus wegjagen nach dem Motto, ich bin so heilig, ich habe schon Heiligenschein, ich bete die ganze Nacht. Wenn du die Maus verletzt, schminkt dir alles Theater ab, Edeltraut. Nochmal für uns alle. Wenn du die Maus verletzt oder den kleinen Vogel oder den Marienkäfer und sagst, ich bin so ein heiliger Mann, ich gehe jetzt beten durch den Wald. Wenn du das tust, schminkt dir den ganzen Quatsch ab. Gott will, dass du beides machst. Vereinigung mit dem Nächsten im Tätigwerden. Im Tätigwerden, Waltraut, zeigt sich, wie weit du wirklich geschult und wie weit du wirklich gebildet bist. Denn Bildung ist immer mit Tätigkeit verbunden. Aktio und Contemplatio nennen das die Mystiker. Es muss sich beides, die großen Mystiker und die großen Scholastiker, es muss sich beides die Waage halten. Und selbst die ganz kontemplativen Orden, die ich ja kenne, wie gesagt, meine Klaristen und Karmelitinnen sagen auch, wir müssen auch schaffen. Wir haben auch unseren Arbeitsplan. Erstens für uns untereinander und zweitens für die Nackten, die vor der Tür stehen und die Armen und die Junkies und die Alkoholiker, die wir durchfüttern. Das heißt, das Judentum sagt, natürlich ist Glaube wichtig, aber Glaube im richtigen Sinn. Die Emuna bedeutet, du machst dich fest in Gott, du bist mit Gott verbunden. Und wenn du wirklich mit Gott verbunden bist, dann kannst du gar nicht anders als zu handeln. Ich wiederhole den letzten Satz als Finale unseres heutigen Studientages am Schabbat. Das Judentum sagt, wenn du wirklich glaubst, Emuna im jüdischen Sinn, dann kannst du gar nicht anders als dich deinem Gott gegenüber bekennen und zur Tat überwechseln. Denn dein Gott will von dir Taten. Das ist die Idee der Emunah. Emunah im wirklichen Sinn, Peter, bedeutet, ich bin in Gott verwurzelt und ich erkenne, dass Gott von mir etwas will, dass Gott mir zumutet, etwas zu handeln, etwas zu befußen, handeln, fußen, gehen, in die Tat übergehen. Und noch, dass das Handeln immer in Zusammenarbeit mit dem anderen erfolgt. Immer muss das Handeln, darum auch die jüdischen Feste. Pesach ist ein Gemeinschaftsfest, Sabbat ist ein Gemeinschaftsfest. Sogar die Beschneidung eines 8-jährigen Jungen ist ein Gemeinschaftsfest. Wenn der Junge am 8. Tag beschnitten wird, was meinen Sie, was da in der Gemeinschaft passiert? Da kommen Menschen zusammen, feiern, tanzen, singen, essen. Wenn Sie so wollen, ist... Was? Bar Mitzwa, Jesus in der Bar Mitzwa. Jesus, der ein Jahr lang seine Konfirmation vorbereitet. Da kommen die großen Männer des Volkes zusammen und sie staunten ob der Fragen, die er stellte, apropos Walter. Jesus ist Jude. Und Jesus fällt nicht durch seine krumme Nase auf, sondern durch die Fähigkeit, Fragen zu stellen. Noch eine Frage, bevor wir schließen. Wer hat noch ein paar dringende Fragen? Sie hatte noch ein paar Fragen. Nein? Nicht? Okay. Wer hat noch eine Frage? Ja, wie heißt die Dame aus Portugal? What's your name? Wie? Wie? Hadassah? The Jewish name Hadassah? You know where Hadassah appears in the Bible? It's your second name. Hadassah. Toll. Toll. Noch eine Frage, Hadassah? Ja. Sehr schön. Ja. 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 Na, sehr gute Fragen, die will ich noch gern beantworten, liebe Freunde und Freundinnen in Eberstadt. Das Judentum war nie ein geschlossener Verein. Das heißt, wir Juden, Sie wissen, wir Juden waren immer aufgeschlossen für Proselyten. Das Judentum war immer und ist auch heute. Mich fragen immer wieder Leute per Internet, sagen Sie mal, kann ich Jude werden? Ich habe gehört, ich kann gar nicht Jude werden. Nur Jude kann man nur per Geburt werden, sage ich, das ist Bullshit. Natürlich kann jeder ins Judentum hineinkonvertieren. Das ist auch so ein uralter Zopf, der endlich abgeschnitten gehört. Juden kann man nur durch eine jüdische Mutter werden. Das ist richtig. Wer ein Jude ist, ich bin Jude, weil meine Mutter Jüdin ist. Aber das heißt nicht, dass Egidio, wenn Gott ihn dazu berufen wollte, nicht Jude werden könnte, durch Übertritt. Ein Jude ist zunächst mal jemand, der Sohn einer jüdischen Mutter ist. Wenn er das Glück hat, eben hineingeboren worden zu sein. Aber die Waltraud Vanja kann sagen, und ich kenne zig Leute mittlerweile in Israel und in Deutschland, die übergetreten sind. Ich begleite gerade ein Ehepaar, das in 3 Wochen übertreten will. Verstehen Sie? Jeder kann ins Judentum, wenn er berufen ist, das ist eine reine Berufungsfrage, übertreten. So das, was die Hadassah sagt, natürlich insofern zutrifft, das Judentum ist immer offen. Verstehen Sie? Es lädt jeden Menschen ein, wenn es sein Weg ist, beizutreten. Und ich will Ihnen noch etwas sagen. Es gibt die sogenannten 7 noachidischen Gebote. Die 7 noachidischen Gebote sind die Gebote, die Gott auferlegte nach der Sintflut in Genesis 9. Das heißt, das Judentum sagt, wenn du bereit bist, an den einen Gott zu glauben und zu handeln, deinen Nächsten Gutes zu tun, das sind 7, finden Sie im Internet, wenn Sie einfach eingeben, 7 Noachide Laws, Hadassah, the 7 Noachide Laws, oder wenn Sie es eingeben, 7, muss ich jetzt nicht aufhören, 7 noachidische Gesetze, Wikipedia bringt es in 2 Sekunden, 7 noachidische Gebote. Das ist sozusagen die Grundethik des Judentums auf 7 Beine gestützt. Da steht zum Beispiel, du sollst eine Gerichtsbarkeit einbauen, du sollst keinen Götzendienst praktizieren, du glaubst an einen Gott, der dich zu Taten aufruft. Wenn das Judentum sagt, wer das tut, ist schon ein Sohn Noachs. Noach gilt ja da als der erste Mann, der nach der Sintflut die Menschheit aufbaut. Und es gibt heute auch sogenannte Bnei Noach weltweit, Menschen, die sagen, wir wollen zwar keine Juden werden, weil es nicht unser Weg ist, aber diese Idee der noachidischen Gebote wollen wir einhalten. Weil sie die 613 Gebote sozusagen zusammenfassen in 7 Kompaktregeln. Ich wiederhole, Walter, die 613 Gebote des Judentums sind natürlich mit Arbeit verbunden. Aber manche Menschen sagen, das ist uns zu viel, 613 wollen wir nicht. Aber die Grundidee der 613, die wollen wir. Und die stecken in den sogenannten 7 noachidischen Geboten. Und da kenne ich ja andere Leute, die sagen eben, das hat uns so viel Spaß gemacht, oder modern Deutsch gesprochen, wir machen das so gern, die 7 noachidischen Gebote, wir wollen weitergehen. Da gibt es sogenannte, jetzt nenne ich Bnei Abraham. Das sind Juden, die weitergehen, die sogar sagen, uns interessiert der Sabbat. Uns interessiert der Sabbat. Und das finde ich bei Ihnen Adventisten so schön. Sie Adventisten, Sie halten etwas, was Jesus hielt, nämlich den Sabbat. Für Sie ist morgen ein Werktag. Stimmt's, Walter? Morgen ist Werktag, wie für mich. Heute Abend, wenn es dunkel wird, Werktag. Wie bei Jesus. Das finde ich toll. Und das nenne ich dann die Bnei Abraham. Wenn es Christen gibt und ich kenne, die sagen, Sabbat ist so schön. Wir wollen nicht Sonntag feiern, denn Sonntag ist eine heidnische Geschichte. Denn Sonntag hat Konstantin der Große eingeführt, das wissen Sie. Weil es der Sonnentag war. Sol Invictus, kennen Sie die Story. Das heißt, wenn Sie Sonntag einhalten, sind Sie Jesus nicht näher als ich, der ich den Sabbat halte. Und genau das tue, was Jesus tat. Denn Jesus hielt den Sabbat. Das steht in den Evangelien. Jesus hielt nicht den ersten Tag der Woche. Das war für ihn Arbeitsalltag in Jerusalem. Und da gibt es eben Leute, die sagen, wir möchten den Sabbat halten. You're very welcome. Sie können den Sabbat halten. Und dann gibt es eben Juden, die sagen, wir wollen noch weitergehen. Wie die Adventisten. Sie feiern ja kein Weihnachten, sie feiern ja kein Ostern, sie feiern kein Pfingsten. Hast du mir mal erklärt. Und es gibt immer mehr Christen, die sagen, das ist uns zu sehr heidnisch, was da alles reinkommt in Ostern und der ganze Quatsch, der läuft mit Osterhase etc. Das ist uns nicht jüdisch genug. Ich kenne immer mehr Christen, die sagen, das führt uns weg von Jesus. Wir wollen das feiern, was Jesus feierte. Nochmal, wir wollen das feiern, was Jesus, der Jude, von 30 bis 33 feierte. Da gab es kein Ostern und Pfingsten und Weihnachten sowieso nicht. Jesus hat doch nicht seinen eigenen Geburtstag gefeiert. Sondern wir wollen das feiern, was Jesus mit seinen Eltern, mit Maria und Josef und allen Jüngern und Menschen in Israel hielt, nämlich Sabbat. Pesach, Shavuot, Sukkot. Das waren die 3 Wallfahrtsfeiertage und sind sie noch. Pesach, Shavuot, Sukkot. Das können sie machen. Es gibt dort viele Christen, die mich auch kontaktieren und fragen, hilfst du uns dabei? Wie können wir Pesach feiern? Wie können wir Shavuot feiern? Welche Texte empfiehlst du uns als Jude, damit wir sie in unseren Gottesdienst, der noch christlich ist, aber immer mehr nach diesen jüdischen Elementen ruft. Ja, hat das erlebt? Also sie hat sogar gesagt, ich liebe sie, ne? I love, you said I love them? I know, ich dachte, I love them. Ich dachte, I love them, I love them. Noach. Es ist so, das will ich noch kurz beantworten. Wissen Sie, es ist eben eine Frage, Herr Dasser und die anderen Brüder und Schwestern, wie gründlich ich die Bibel lese. Das heißt, wenn Sie wirklich 9 lesen, können Sie auch im Internet schauen, wenn Sie im Internet schauen, 7 Noahide Laws, werden Sie genau sehen, dass das aus der Tora kommt. Nochmal, auch für Sie, wenn Sie mal in Wikipedia gehen oder einfach in einen Artikel im Internet, habe ich selbst geprüft, und eingeben 7 noachidische Gebote. You can enter them in English. Ach so, ja, das kann Sie. Wir wissen, woher diese Unterscheidung kommt in Kinder Noah und die Israeliten, weil nochmal mit Noah, Egidio, ja eben ein neues Kapitel aufgeschlagen wurde. Die Noah ist ja der Vater aller, der Noah, der in der Sintflut war und auf der Arche, ist ja der Vater aller Menschen. Er ist ja der Vater aller Menschen. Das heißt, diese 7 Gebote, die in Kapitel 9 Genesis stehen, eindeutig stehen. Beachtet, ist er automatisch schon ein Sohn des Mannes, der nach der Katastrophe, der Zerstörung der Menschheit, nach Gottes Willen neu lebt. Nochmal, wer diese 7 noachidischen Gebote, nämlich achte auf Nächstenliebe, führe eine Gerichtsbarkeit ein, isst kein Götzenopferfleisch, wer diese 7 Minimalregeln, Minimalgebote, Walter, der menschlichen Ethik einhält, wird vom Judentum attestiert, und die Bibel sagt das ja indirekt, der ist schon mal ein Gläubiger nach dem Stil von Noah. Natürlich kann man das steigern, aber die Bibel selbst sagt es, das ist die Grundidee der Ethik nach der Katastrophe. In Genesis 9 wird ja ein neues Kapitel aufgeschlagen. Die Menschheit wurde ja vernichtet in der Sintflut und Noah mit seinen 3 Söhnen und deren 3 Töchter und seiner Frau, sprich 8 Menschen, überlebt. Und diese 8 Menschen bekommen von Gott 7 Regeln. 7 ist eine heilige Zahl im Judentum. Für Ganzheit, 7 Tage. Und diese 7 Regeln machen dich schon zu einem Kind Noachs. Das steht indirekt in der Bibel. Das heißt, du bist schon ein Partner Gottes, wenn du diese 7 Regeln einhältst. Ich wiederhole, laut Genesis 9 bin ich dann schon ein Partner Gottes. Ein Freund Gottes, wenn ich diese 7 Minimalgebote der Menschlichkeit beachte. Das steht in Genesis 9. Jetzt möchte ich noch eine Frage stellen. Wer möchte noch etwas zum Thema Glaube und Werke stellen? Oder wem, sagen wir es mal so, wem ist heute viel klarer geworden, Waltraud? Wem ist heute durch unseren Studientag einiges klarer geworden, Bruder? Im positiven Sinn. Richtig. Ja. Wunderbar. Ja. Ja. Wunderbar. Ja. 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 Und ich möchte Sie aber bitten, weil Sie das gerade gesagt haben, nur eine kleine Ergänzung. Auch der Samariter, der war damals schon ein umstrittener Jude, aber auch der Samariter gehörte in den großen, großen Körper des Judentums seiner Zeit. Verstehen Sie? Das heißt, es geht nicht darum, dass Jesus zeigen will, ein Jude ist nicht fähig, das einzuhalten und ein Nicht-Jude kann es. Auch die Samariter, so umstritten sie damals waren, lieber Bruder, waren eine bestimmte Gruppe, eine sektiererische Gruppe innerhalb des Judentums. Ja, richtig. Ja, ja. Richtig, genau. Genau. Übrigens, noch ein Satz zu Jesus, Hadassah. Sie finden immer wieder im Neuen Testament, dass Jesus unabhängig davon, welche Gruppe er gerade anschaut, ob Samariter oder Leviten oder Priester sind, immer wieder läuft es darauf hinaus, dass das Tätigwerden entscheidend ist. Wenn Sie sich anschauen, was haben wir da, genau, wie dieses große Gleichnis, wie ist das nochmal? Wenn jemand eine Saat sät und sät sie auf harten Felsen, dann kann sie nicht aufgehen. Wenn sie jemand aber in guten Boden sät, das spricht Jesus ganz allgemein, Brüder und Schwestern, wenn du deine Saat sähst auf gutem, tiefen Boden und sie wässert, dann wird dein Glaube wachsen. Das heißt, Jesus macht das nicht einen Unterschied, wer ist ein besserer Jude und nicht, sondern Jesus will immer erarbeiten, dein Glaube muss verwurzelt sein. Unser Thema. Wenn der Glaube nicht verwurzelt ist in gutem Boden, das heißt, wenn du nicht gute Taten praktizierst, das ist die Idee mit dem guten Boden. Wenn du deinen Glauben einfach nur irgendwo hinwirfst, vor deine Haustür, dann kommen die Vögel und fressen diesen Samen auf. Das heißt, du musst wirklich deinen Glauben so praktizieren, dass etwas aufgeht. Wenn der Glaube nur schale Worte sind, leere Hülsen, die Gefahr besteht natürlich immer wieder, dann kommen die Vögel oder dann kommt ein Regen und spült das alles weg. Der Glaube muss geerdet sein. Das ist das Beispiel von Jesus. Nochmal, der Glaube, Edeltraut, muss geerdet sein. Und nur der Sämann, der die Samen in gute Erde hineinlegt und sie wässert und pflegt, der wird eine Pflanze bekommen. Dann wächst der Glaube. Jemand, der den Glauben einfach nur rausposaunt, ist so, wie wenn jemand Samen auf die Straße wirft. Die sind dann weggefressen. Der Glaube muss geerdet sein. Walter? Shalom. Ja. Ja. Natürlich, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Oder nimm zum Beispiel das Schärflein der Witwe, Egidio, das Schärflein der Witwe, das ist so eine kurze Geschichte. Was zählt bei Gott mehr? Der Millionär, Donald Trump, der eine Million hergibt, oder das Schärf, die Witwe, die sich einen letzten Denar abgespart hat und in die Armenkasse wirft? Das Schärflein der Witwe zählt mehr. Sie hat tätig dokumentiert, dass sie bereit ist, von ihrem wenigen Geld etwas abzugeben und ihr riskiert und ihr Leben riskiert, dass sie nicht mehr zu essen hat. Aber durch diese ihre Absicht ist sie schon im Reich Gottes. Das kontrastiert Jesus immer wieder. Deine Tätigkeit, es reicht nicht, dass die Witwe sagt, ich liebe Gott und ich diene Gott. Sondern wenn sie wirklich ringt und sich überlegt, ich gebe meinen letzten Denar, den ich noch für mein Brot hätte benutzen können, in die Kasse. Darauf schaut Gott. Die Million des anderen von Donald Trump, die ist ihm unwichtig. Weil Donald Trump 10 Millionen wegwerfen kann, wieso wie du einen Cent. Aber wenn die arme Witwe, die jede Nacht überlegen muss, wie viel kann ich mir noch leisten? Shalom! Jede Nacht überlegen muss, kann ich das oder nicht? Und diesen Denar in die Kasse wirft, die hat das Reich Gottes in einer Sekunde. Danke! Walter!
Ja. Ja, du, wir danken dir für deine rabbinische Betrachtung, deine dualische
ja.
Betrachtung
ja.
hier mit Feuer und Flamme.
Sprich, ja.
ja
ich danke
gefragt,
dir.
Weil du gefragt hast, was dir, ja, was uns wichtig geworden ist. Und da ist mir das, was wir hier in der Ausschreibung gebracht haben. Ich lese es einfach mal vor.
Ja.
Ja, dann
ja.
uns das
ja.
so als Essenz stehen bleibt. Gottes Initiative allein ist es, die das Volk Israel ohne Blick auf Leistung oder Werke erwählt und beruft. Als Weg im Heil der Berufung und nicht als Weg zum Heil haben die Gebote, also mit Brot, Bedeutung.
Wunderbar.
Du hast uns in diesen Lernprozess hineingenommen und dafür ganz, ganz herzlichen Dank.
Lieber Walter.
Ich bin noch nicht ganz fertig. Ich möchte mich auch bei den Tora-Studenten hier bedanken. Schön, dass sie da waren und hier lebendig mitgestaltet haben. Ich habe natürlich ein kleines Dankeschön für dich. Und ich habe dann mal in der Bibel nachgeguckt. Da hat mich die Deborah fasziniert. Eine starke Frau, Richterin und Prophetin. Eine Mutter für Israel. So habe ich das im Internet gesehen.
So steht es in
der Bibel. Und so steht es auch drin in der Bibel. Und das hat mich fasziniert. Und ich weiß, dass du gerne Musik hörst.
Und meine Frau heißt Deborah.
Ich weiß. Und zwar habe ich dann von Georg Friedrich Händel das Oratorium Deborah.
Was?
Ja.
Der hat ein Deborah-Oratorium geschrieben.
Du,
das wusste ich
nicht. Händel hat sehr viele.
Ich weiß, aber dass er auch Deborah geschrieben hat. Ja. Ich kenne jetzt von ihm.
Ja.
Und ich kenne natürlich, du das Makkabäus, das hast du mir auch mal geschenkt.
Ja.
Unvergesslicherweise. Aber Deborah kennt
ich nicht. Ja. Und eben auch den Messias.
Ja, genau, den kenne ich jetzt, jeder Klasse.
Ja.
Walter, lieber Walter, ich möchte Ihnen noch einen Satz sagen.
Achso, entschuldige.
Danke! Danke allen Adventisten! Und danke, liebe alle! Danke, Waltraud! Jetzt kommt, bist du fertig? Ja, ich möchte Waltraud und Waltraud und Waltraud auch etwas schenken. Ich wusste nicht, dass du mir das schenkst. Das habe ich auch jetzt getan, weil ich gespürt habe, wenn Walter nicht eingeht, das ist genau das Thema, tätige Liebe. Ich muss ihm gar nichts schenken. Ich musste ihm nichts schenken. Ich hätte auch sagen können, wie in tausend anderen Vorträgen, Dankeschön, da war nicht tschüss. Aber ich habe gespürt, vorgestern, nachts um eins ist mir das eingefallen, du möchtest ihm etwas Schönes schenken. Ich muss es nicht, das ist der Punkt. Tätige Liebe. Ich habe gespürt, es hat mich gejuckt zwischen den Fingern und zwischen den Zehen. Du willst dem Walter was schenken. Und was, natürlich habe ich mir was überlegt, aber erstmal war der Gedanke, ich will Walter und den Adventisten in Darmstadt ihnen stellvertretend etwas schenken. Ich muss es nicht, ich will es, ich habe gebrannt. Und da habe ich in meinem Geständnis geschaut, was passt zu Walter. Das sind zwei Bücher, in denen zwei Juden vorkommen. In einem Buch ist es ein Olympia-Jüdel, wirst du sehen, der vor 70 Jahren etwas Großes geschrieben hat über die Sprache in der Bibel. Das andere Buch ist ein Buch, in dem dieser Jude etwas geschrieben hat. In vielen anderen wunderbaren Aufsätzen zu einem besseren Wurzelverständnis erstellt. Das passt natürlich zu unserem Thema. Ich habe ihm ein Buch, zwei Bücher besorgt, eins eben ein großes Werk eines Großmannes vor 70 Jahren und das Werk, in dem unter anderem dieser Jude drin steht, der etwas Neues geben will über die tieferen Wurzeln des Glaubens, neben anderen Aufsätzen. Und damit will ich Ihnen sagen, liebe Freunde und Freundinnen in Eberstadt, lieber Egidio, Lucana ein Repräsentant, wir leben in einer Zeit, Edeltraut und Irmtraut Wolf, in der wir wirklich zusammenrücken müssen. Wissen Sie, es passiert so viel Verrücktes auf der Welt, wir haben es ja gehört, London, neulich, Paris, du bist nirgendwo sicher. Wir sind nirgendwo mehr sicher. Wenn Sie die Illusion haben, ich kann durch Paris oder durch London oder durch Darmstadt schneller als Sie denken kannst, erwische ich dich. Das heißt, wir sind Edeltraut gefordert, zusammenzuhalten durch Gebet und tätige Liebe. Und ich bin sicher, dass Judentum sagt, dass je mehr jeder Einzelne für das Gute sich einsetzt, nicht nur betet, sondern Gutes tut, desto mehr wirkt in der Gesamthaushaltung Gottes das Gute. Das Gute. Und auch hier möchte ich ganz groß sagen, du hast ja für die Technik gesorgt, Jens. Vielen Dank, auch dir, großen Dank. Das Judentum sagt, viele kleine gute Gedanken, die zu guten Taten führen, bewirken eine Veränderung in dieser Welt. Natürlich nicht nach unserer Zeit, sondern nach Gottes Zeit. Nochmal, viele gute Gedanken, die zu guten Taten führen, nicht nur gute Gedanken bei mir oben, sondern zu guten Taten mit den Händen und Füßen führen, bewirken über kurz oder lang ein Umstimmen dieser Schöpfung. Das heißt, selbst wenn wir noch Katastrophen hören jede Nacht oder jeden Tag, wird das Gute, wenn es sich stärkt, mehr Macht haben als das Böse. Denn Gott hat die Welt an 6 Tagen gut geheißen und am 6. Tag abends vor dem Schabbat sehr gut. Das heißt, das Gute hat etwas in sich, was stärker ist als das Böse. Das Böse, was wir sehen. Ja, wenn gute Gedanken zu guten Taten führen und gute Gebete zu guten Handlungen führen, dann kannst du davon ausgehen, dass bei Gott jedes bisschen Gutes, und wenn du nur eine Suppe einem anderen Menschen gibst, oder wenn du Vorurteile der Menschen korrigierst, wird das Gute über kurz oder lang über das Böse siegen. Wann müssen wir Gott überlassen? Das ist nicht unser Thema, weil wir das gar nicht begreifen können. Aber das Gute wird siegen. Das Gute hat Vorrang vor dem Bösen. Der Sabbat und die gesamte Schöpfung wird genannt tausende Orte. Am 6. Tag abends attestiert Gott der Welt, siehe, es war sehr gut. Alles steht in der sehr gut, auch wenn es Böses gibt. Und darum sind wir gerade in einer verrückten Zeit, in der Menschen einfach nicht mehr den klaren Blick haben, durcheinander sind, verwirrt sind. Ja, wir sind wirklich verwirrt. Wenn sie Bomben werfen, dann sind ja verirrte und verwirrte Seelen. Wir sind gefordert, nicht zu fluchen, sondern zu beten und Gutes zu tun. Weil immer wir können Gutes tun, nicht unbedingt nur diesen Menschen in Norden gegenüber, die wir ja gerade sehen, aber Gutes in Eberstadt, wo auch immer wir sind. Gutes zu tun, wo auch immer du Gutes tun kannst, einem Ausländer gegenüber, einem Inländer gegenüber, tu es. Gerade in einer Zeit, sagt das Judentum, in der das Böse so sehr seine Fratze zeigt, handle gut. Tue gut und vertraue, dass Gott das so einbauen wird in seine Schöpfung, dass das Gute über kurz oder lang siegen wird. Und darum weiter, wir haben heute so viel Gutes hier tun dürfen, in dieser heiligen Halle, in der ich mich sehr wohl fühle. Ich fühle mich hier sehr wohl bei Ihnen. Und ich möchte zum Ausdruck unserer Freundschaft, nicht unserer Geschäftsbeziehung, unserer Freundschaft mit den Adventisten und mit Kanon und allen ausdrücken, Walter, ich liebe dich als meinen Freund. Vielen Dank. Und wie gesagt, 28. bis 30. April, wenn jemand möchte, Löwenstein. Du überprüfst noch, ob deine Frau dir das erlaubt vor Israel. Vielleicht erlaubst du ihm doch noch zu kommen. Schauen wir mal. 28. bis 30. April, Löwenstein, wenn Sie möchten. Ansonsten sehen Sie auch im Internet andere Dinge von mir. E-Mail ist da. Was habe ich noch? Skype ist da. Schauen Sie ins Internet, wenn Sie Fragen haben oder wenn Sie Seminare ich anbiete, besuchen möchten. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Leitraot. Laila Tov. 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 Laila Tov.